Hollerö, ihr Lesemäuse, wir schulden euch dringend das Level durchgelesen, denn wir reden ja immer wieder in unseren Podcasts, ob das jetzt Themenrunden sind oder die normalen Folgen, darüber, wie gerne bzw. ungern wir lesen und was wir in Videospielen alles so an Text über uns ergehen lassen und manchmal genießen und manchmal auch nicht genießen und wie viele Zeilen sind in einem Spiel und wie ist das dann übersetzt und all diese Themen gehen ja irgendwie immer mal wieder in unsere Folgen ein, aber wir haben noch nie darüber geredet, was wir eigentlich so im großen, riesigen Nerd-Thema Gaming lesen, wenn es nicht auf dem Bildschirm stattfindet. Und darum geht's heute. Gedruckte Schrift auf echten Seiten und das zum Thema Gaming. Ist das nicht ein Riesenthema, Leute? Und damit begrüße ich natürlich meine zwei Co-Hosts.
Hallo. Ich freue mich, dass ich auch hier bei sein darf.
Bücherwurm Nummer 1.
Ja, genau.
Ja, wir haben das ganze Thema ein bisschen versucht in Rubriken zu unterteilen. Wir wollen ein bisschen über die verschiedenen Kategorien reden und heute soll es um Lösungsbücher gehen, um Sachbücher, speziell nochmal kurz um Biografien, dann zu Fanfiction und Romanen und Extended Universe Stuff. Dann reden wir ein bisschen zu Büchern über das Gaming selbst und die Gaming-Kultur und werfen zu guter Letzt nochmal einen Blick in Bücher, die man nicht lesen muss, nämlich in Artbooks.
Juhu.
Möglichst Lieblingskategorie, Bücher, die man nicht lesen muss.
Ja, wobei, also zum ersten Thema kann ich auch noch relativ viel sagen, zum Thema Lesungsbücher. Ich bin ja großer Fan der Spieleberater von den alten Super Nintendo, hauptsächlich waren es Spiele. Und auf dem N64 gab es auch noch ein paar. Ich glaube, mit der GameCube-Ära hat sich das dann irgendwie ausgeschlichen, aber ich habe immer sehr viel Spaß daran gehabt, die Lösungsbücher zu studieren und eben auch die als Co-Pilot zu bedienen. Also weil viele Spiele damals, außer das grandiose Secret of Mana, wo wir auch schon mehr lange drüber gesprochen haben, waren ja nur Singleplayer-Spiele. Bei mir war es dann so, dass eben mein Freund oder mein Bruder oder wer auch immer gespielt hat und ich habe das Lösungsbuch auf dem Schoß gehabt oder eben umgekehrt. Und da habe ich sehr viele, sehr schöne Erinnerungen dran. Weil es für mich damals gar nicht unbedingt als Lösungsbuch war, sondern wirklich ein, ja, Begleitliteratur in dem Sinne. Dass man eben wirklich wie so ein Co-Pilot da durchnavigieren konnte und sagen, ah ja, guck mal, da links noch, da ist auch noch ein Raum und da ist eine Truhe, wo, da ist das und das drin. Das fand ich immer sehr gut. Heutzutage gibt es ja quasi alles an Guides, da wo man direkt bei YouTube an die Stelle springen kann und dann ist das als Video und das vermisse ich so ein bisschen, diese geerdete Lösungsvariante.
Da sprichst du tatsächlich ein ganz lustiges Fallbeispiel an, weil ich die jetzt auch nochmal aus dem Regal gekramt habe in der Vorbereitung. Und bei dem zu Pokémon Snap zum Beispiel habe ich wirklich laut kichern müssen. Also die sind halt immer so geil in Style geschrieben dann auch und geben dir halt so Tipps, so als würdest du auf dem Schulhof halt einen Tipp bekommen. Während ja dann das nächste Level, sag ich mal, waren ja dann so diese in Textformat runtergeschriebenen Walkthroughs, die aber einfach nur eine weiße Seite im Internet noch waren und dann diese Times New Roman darunter gerotzt, einfach die gesamte Wall of Text. Und ich finde, zwischen diesem Lösungsbuch und dem Mittelweg dann übers Internet, da hat das Lösungsbuch noch gewonnen. Und heutzutage, na klar, da guckst du dir eine schwierige Passage als Video an und schaust, aha, wie macht das denn jemand anders? Da muss es dann halt nicht mehr beschrieben werden. Aber lange Zeit, so wie du schon sagst, so bis in die PlayStation 2-Ära, GameCube-Ära rein, hat das Lösungsbuch für mich auch noch einen Stellenwert gehabt. Zum Beispiel auch die Final Fantasy-Lösungsbücher von Piggyback, die ich hier auch loben möchte, weil die eben auch so toll aufgearbeitet sind und dir wirklich versuchen, noch einen Einblick in diese Welt zu geben und die Charaktere noch ein bisschen zu beleuchten. Mhm. Und eben nicht einfach nur wie jetzt, wenn man zum Beispiel einen Indiana Jones Point-and-Click-Adventure damals als Lösung in einem Spielemagazin hatte, über die es heute übrigens nicht gehen soll, dazu machen wir irgendwann nochmal eine eigene Folge, dann war das ja auf drei Seiten abgehandelt. Dann hieß es ja, klick das an, benutze das mit diesem, rede mit diesem Charakter, wähle Option 3. Und die Spieleberater, gerade hier von Nintendo und auch die Final Fantasies, die haben dich mehr so, ja, mehr auf diese Reise irgendwie noch mitgenommen. Und das fand ich irgendwie auch total schön, ja.
Ja, da waren dann ja oft dann auch irgendwie so Artworks von den Charakteren, wie man die in echt und nicht in 16-Bit-Pixel-Look sieht und dann irgendwie noch eine kleine Biografie daneben. Ja, das ist der kleine Bruder von so und so und der macht am liebsten das und das in seiner Freizeit und dann hat er aber noch seinen Kumpel so und so dabei, der wohnt im Nachbarhaus. Und so ein bisschen zusätzliche Lore auch einfach noch, was ja auch so ein bisschen bei den Spieleanleitungen damals auch gut war. Ja. Die Spieleberater sind ja bei den Bigboxen quasi die Anleitung gewesen, deswegen geht das da Hand in Hand. Aber ja, weil die Spiele an sich das grafisch einfach nicht so darstellen konnten, vielleicht auch inhaltlich, ich weiß es nicht, oder damals vielleicht noch dachte, ah, so viel Text wollen wir gar nicht ins Spiel packen, wer das interessiert, der kann das auch im Handbuch lesen.
Passt ja gar nicht auf die Cartridge sonst.
Genau, ja. Da gibt es auch diesen Witz, dass Final Fantasy VII irgendwie nur 3 CDs gewesen wären, wenn sie nicht die Anführungszeichen in den Textboxen immer mit drin gehabt hätten.
Das ist gut. Ja, ich habe Lösungsbücher so klassisch, das war vor meiner Gaming-Zeit, also ich habe schon das Internet als Lösungsbuch genutzt, spieletipps.de war mein bester Freund. Ja, das einzige richtige Lösungsbuch, das heißt aber auch Begleitbuch, ist das für Animal Crossing New Horizons, das ich hier im Regal habe. Das war ein bisschen ärgerlich, weil da kam mit dem DLC dann nochmal das offizielle komplette Begleitbuch raus und ich habe jetzt leider nur das offizielle nicht komplette Begleitbuch hier stehen. Ich wollte das dann nicht nochmal neu kaufen, das war mir dann zu blöd.
Ja, das ist leider ein ziemlich gutes Thema. Ich habe nämlich ein Negativbeispiel hier auch noch mitgebracht für die Lösungsbücher und das war für mich der World of Warcraft Atlas. Da dachte ich, Mensch, so ein Buch, so ein großes, schönes Buch, so wirklich wie ein Atlas, wie man ihn aus der Schule kennt, aber für die Welt von Warcraft, das ist doch bestimmt was. Und der ist natürlich genau nur so lange cool, bis das nächste Content-Add-on kommt oder das nächste Gebiet eingefügt wird oder wieder irgendein Flugpunkt umgesetzt wird oder zusätzliche NPCs in diese Welt kommen, dann hilft er dir nämlich gar nicht mehr. Also hier schon mal ein großer Nachteil, Bücher sind natürlich nicht patchsicher.
Ja, das könnte natürlich auch sein, dass es da mit der Zeit aufgehört hat, weil... Also ich meine mich zu erinnern, dass der GameCube auch zeitgleich zu World of Warcraft rauskam und ich deswegen keinen GameCube gespielt habe. Aber da fällt mir auch direkt noch ein Beispiel ein, und zwar war das bei Xenoblade Chronicles X. Und da ich ja großer Fan vom ersten Xenoblade war, dachte ich mir, beim nächsten Teil gehe ich einfach all in, kaufe mir alles, was dazu gibt. Und da war eben auch so ein großer DIN A4 Hardcover komplett Guide dazu. Aber das war halt auch irgendwie... wie ein Lexikon leider. Also das hat keinen Spaß gemacht, da so irgendwie durchzublättern und das zu lesen, weil es halt wirklich nur, ja okay, hier sind alle Quests, die es im Spiel gibt, nach Alphabet sortiert und alle Items und alle Menschen und alle was weiß ich. Und das war halt wirklich wie so ein Glossar einfach nur und das war jetzt keine Lösung, sondern eher, dass die Quest ist da und da, der Questgeber ist das und das und das Gebiet ist das und das. Ja, das hätte ich auch auf dem Bildschirm lesen können, wenn ich einmal die Taste für meinen Questlog drücke. Also das war mehr irgendwie, ja, wie du schon sagst, so Atlas-mäßig, dass man einfach das nachgucken kann und dann, ja gut, das ist da, aber das habe ich hier auch.
Ja, und dann kommt natürlich dazu, dass diese Zeit eben wirklich ein Umdenken in der Art, wie diese Bücher geschrieben sind, erfordert. Also wie gesagt, ich habe jetzt hier auch ein paar Reklam-Like-Heftchen so rumliegen, zum Beispiel für Edna bricht aus oder Simon the Sorcerer oder The Longest Journey. Und die sind eben wirklich genau, wie ich es eben beschrieben habe, wie man es in der GameStar sonst auch hat. So möglichst auf engem Raum, keine extra Informationen, einfach nur auf die Lösung. Und das soll sie ja dann auch sein, eben die Lösung für dieses Adventure. Aber was auf der anderen Seite wieder ein ganz gutes Beispiel ist, was diese Zeit dieser Transition ins Internet ganz gut überstanden hat, sind die Pokémon-Bücher, die auch in Editionen 4 und 5 und 6 noch teilweise einen Mehrwert hatten. Und natürlich nutzt man sein Handy nebenher und guckt dann trotzdem einmal irgendwie bei Bisa-Fans oder Bulbapedia, wo man denn jetzt welches Pokémon fängt. Aber sich dann nochmal hinzusetzen und einmal kurz durch dieses Buch zu blättern und zu schauen, ah guck, in der Stadt gibt's ja auch noch einen NPC, habe ich da überhaupt schon die TM mitgenommen? So, das war schon ganz cool, weil man es dann doch eben mehr so, ja fast wie so eine Reisebroschüre dazu hat. Da hat das noch Sinn.
Ich finde auch gerade bei Pokémon, wenn die Entwicklung dann nicht nur Level XY, sondern stell dich an den Stein und warte, bis es Nacht wird und so, das hat dann schon auch nochmal einen anderen Wert gehabt.
Lauf in diese Stadt, rede nachts mit diesem NPC und dann kannst du es tauschen übers Linkkabel. Ja, alles klar, das hätte ich natürlich nicht rausgefunden.
Aber wo du gerade das Stichwort Reiseführer bringst, da muss ich natürlich noch den offiziellen Guide zu Earthbound erwähnen. Der heißt halt wirklich Travel Eagle Land The Earthbound Way. Und das ist halt wirklich wie so ein Reiseführer. Da wird die Stadt vorgestellt. Ja, hier und herzlich willkommen in Tucson. Das ist die Stadt, wo das und das das erste Mal passiert ist. Und da ist bekannt für das und das. Und unbedingt in dem Restaurant das und das essen. Also wirklich wie so ein kompletter Guide, wo halt irgendwie die wichtigen NPCs dann auch mit eingewebt sind in die Geschichte. Aber du kannst halt das Buch auch an sich wirklich wie so ein Reiseführer lesen und weißt danach eigentlich alles über die Welt, was du wissen musst, ohne das Spiel jemals gespielt zu haben. Das finde ich auch sehr witzig. Das ist auch echt cool gemacht. Und da bin ich sehr froh, dass mir das auch mal zum Geburtstag geschenkt wurde.
Das habe ich auch als Highlight mitgebracht. Das gab's für die Pokémon Gameboy-Spiele. mein Lieblingsbuch aus diesem Gaming-Bereich. Pokémon Schnapp sie dir alle heißt es. Da sind tatsächlich, da wird die Geschichte von Ash einfach erzählt, wie er da durch die Städte geht und welche Pokémon er fängt. Und da sind aber Screenshots aus den Gameboy-Spielen zwischendurch mit drin. Das ist so süß. Du liest halt einfach die Geschichte, die du spielst. Ich habe einen Link, den packen wir in die Shownotes zu einem sehr lustigen Blogbeitrag, da sind auch Fotos mit drin von dem Buch. Das ist echt, also als Kind habe ich mir das durchgeblättert und habe das immer wieder angeschaut, durchgelesen und auch irgendwie als Guide benutzt, obwohl es eigentlich ein Roman ist.
Ja, ich habe das gerade angeklickt. Genau das hatte ich auch. Und ich war aber damals richtig böse, weil es eben keine Komplettlösung war. Ich dachte mir, wie doof, ich habe doch hier jetzt ganz andere Sachen. Und wieso ist da die Geschichte von Ash? Ich will doch die Lösung haben. Aber ich glaube, das habe ich sogar noch irgendwo. Da müsste ich mal schauen, ob ich da vielleicht doch noch mal eine gute Zeit mit haben kann.
Ja, ich habe das auch noch. Throwback. Aber das ist so zerfleddert und ich habe da drin rumgemalt. Also früher, ich weiß nicht, habt ihr das auch gemacht? Einfach in Bücher gemalt.
Ja, und auch irgendwie wichtige Sachen eingekreist.
Ich hatte so einen inoffiziellen Pokémon-Begleiter, da sollte man dann natürlich ankreuzen, was man hatte. So, und das ist ja mit Tintenfüller damals noch und alles verlaufen. Oh, ja. Das hat keinen Resale-Wert mehr. Ja, und beim durch den Schrank stöbern hatte ich natürlich große Nostalgie beim Entdecken des Lösungsbuches für Tekken 3. Ich weiß gar nicht, ob das im Spiel auch drin war, aber das war damals quasi unsere heilige Schrift, wenn es darum ging, diese ganzen Kombos und Attacken auswendig zu lernen. Und da war dann halt von damaligen Profis auch irgendwie beschrieben, welche Attacke man mit welchem Charakter gut hinter welche hängen kann. Und das sind natürlich alles Sachen, die guckst du dir heute auf YouTube an. Bei irgendwelchen Pro-Game-Mitschnitten guckst du selber oder du lässt dir das von irgendwelchen Leuten, die viel, viel besser sind als du, direkt in einem Tutorial-Video erklären. Und das würde ich auch sagen, das ist heute halt aus der Zeit geraten. Das ist einfach nur so eine Nostalgie nochmal gewesen, die mich da überkommen hat, als ich mir dann angeguckt habe, so, ja, welcher Charakter hat eigentlich welche Blutgruppe? Als wäre das irgendwie wichtig, damit man wahrscheinlich irgendwie die Seiten auch voll kriegt und nicht nur noch in Dreieck. Ja, aber das, ich glaube, wenn es das heute noch gibt, dann muss es eben genau das bieten, was wir jetzt schon gesagt haben. Dann muss es eben diesen anderen Blickwinkel auf das Spiel haben. Ich glaube, dadurch sind dann eben solche Sachen wie die Nintendo Spielbegleiter auch zeitlos. Und die anderen Lösungsbücher kriegst du heute auf dem Resale-Markt meist für 2-3 Euro hinterher. Wollen wir dann direkt weitermachen, weil mich das gerade zum Nachdenken gebracht hat, mit der Kategorie Fanfiction und Romanen zu einzelnen Spielen und so Extended Universe-Kram, weil ich glaube, dann könnte das, was ich hier als Pokémon Adventures Yellow habe, vielleicht auch das gleiche Buch sein, von dem ihr redet.
Stimmt, ja.
Also das habe ich als in meiner Erinnerung, nämlich genauso wie du es eben beschrieben hast, als ein Buch, das quasi so das, was du im Gameboy-Spiel machst, nochmal mit Worten beschreibt zum Nachlesen.
Ja, das ist das. Ich habe hier noch ein anderes Pokémon-Buch, aber das ist das Buch zum Film, die Macht des Einzelnen oder so. Aber auch geil. Ja, da sind dann auch Film-Screenshots zwischendurch drin. Die haben echt coole Bücher-Merchandise-Artikel gemacht.
Ich fange wie immer mit den positiven Beispielen an, die ich in diesem erweiterten Kontext bringen kann. Ich habe eine Graphical Novel zu Mirror's Edge nochmal gelesen und die erklärt so ein bisschen die Vorgeschichte und nochmal so ein bisschen dieses Universum, ohne halt, also sie endet quasi da, wo das Spiel anfängt. Und das zum Beispiel finde ich ziemlich, ziemlich cool immer, wenn sowas dann nochmal hinterher geliefert wird. Das muss natürlich qualitativ dann auch entsprechend, ich sag mal, mindestens 6 von 10 sein, sonst funktioniert es nicht so richtig. Also ich habe auch gleich noch ein paar schlechte Beispiele, wie das aufgearbeitet werden kann. Aber das ist auf jeden Fall in dem Mirror's Edge Beispiel hier echt mit hoher Qualität verfolgt worden. Der Style der Grafiken ist geil und geschrieben wurde es von der Tochter von Terry Pratchett, Rihanna Pratchett, wenn ich das hier richtig sehe.
Ah, krass. Oh. Ja, ich habe da zum Beispiel die Life is Strange Comics mitgebracht. Ich weiß gar nicht, ob ihr die kennt, aber da gab es so 6 Bände, glaube ich, und die spielen nach der Arcadia Bay Geschichte und da geht es dann noch so ein bisschen weiter um Max und Chloe. Aber Ich meine, ich habe die mal gelesen und die waren so, naja, und ich habe mich gerade zum Erinnern auch nochmal informiert und jemand schreibt dazu, they are okay, but ultimately they are nothing but licensed Fanfiction. Und ja, das sagt, glaube ich, auch alles über die Bände. Also die muss man sich nicht unbedingt geben.
Ja, in diesen Bereich würde ich dann auch die Resident Evil Comics reinwerfen. Die sind, glaube ich, auch eher licensed Fanfiction und teilweise, also die sind halt so Anthologien von verschiedensten Artists und Writern. Und pro Band hast du dann irgendwie ein paar, die fortlaufen und ein paar, die abgeschlossen sind. Und die schwanken so stark in der Qualität. Also manche sehen wirklich aus, so als hätte irgendwie ein 14-Jähriger seinen ersten Comic gezeichnet. Ein paar Geschichten sind ganz cool. Ich glaube, namentlich eine, die hieß Fire and Ice, die fand ich ganz nice. Aber viel davon ist halt wirklich so Zeug, wo du heute drauf guckst und denkst, ja gut, das kommt aus der Zeit von wir hatten ja nichts, wo man noch nicht irgendwie einfach auf DeviantArt seine Fan-Illustrationen zu Resident Evil oder auf Archive of Our Own seine Fanfictions lesen konnte. Also ich glaube nicht, dass das heute noch funktionieren würde, es in der Qualität zu releasen, nur weil Resident Evil draufsteht. Und ähnliches gilt leider auch für die Silent Hill Ableger. Die sind auch durchwachsen, sage ich mal. Da gibt es ein, zwei gute, aber größtenteils schlechte.
Ja, da schließe ich mich direkt an. Ich habe mir damals von The House of the Dead Overkill die Collector's Edition für die Wii gekauft. Und da war auch ein Prequel-Comic, glaube ich, bei. Und ja, das, ob das jetzt dabei wäre oder nicht. Also es ist auch, ja, wie schöne licensed Fanfiction, aber mehr auch nicht. Aber das ganze Spiel ist ja eher trashig gehalten, deswegen passt das da, glaube ich, ganz gut rein. Und dann habe ich noch irgendwann mal so einen StarCraft-Promo-Comic gelesen. Das war auch so ein ganz dünnes Heftchen. Ich weiß nicht, ob das vom Gratis-Comic-Tag oder sowas war. Aber da wurde auch irgendwie noch mal so eine Geschichte, One Day in the Life of a Space Marine oder sowas, erzählt. war auch unterhaltsam, aber gut, ich bin natürlich an der StarCraft-Lore jetzt auch nicht so drin. Das war nett, so. Aber ich finde es eigentlich ganz cool, wenn sowas nochmal in ein anderes Medium übertragen wird und eben auch darstellt, dass es auch von der Story leben kann. Gerade bei StarCraft ist ja auch die Lore ziemlich ausgefeilt, glaube ich, im Hintergrund. Wie bei den meisten Blizzard-Spielen dieser Zeit.
Ich weiß nicht, ob fürs StarCraft-Universum auch, aber fürs Warcraft-Universum gibt es eine ganze Menge fetter Romane, die ich nicht gelesen habe, die aber wohl auch durchwachsen, aber größtenteils ganz gut sein sollen, habe ich jetzt so im Hinterkopf. Und auch zwei oder drei Mangas, von denen ich einen gelesen habe. Und der war auch okay, mindestens.
Ja, okay.
Ja, apropos Mangas. Es gibt aus der Animal Crossing-Welt zwei unterschiedliche Reihen. Eine heißt Turbulente Inseltage. Die ist auch ziemlich umfangreich. Da gibt es aktuell 10 Bänder, aber die nächsten zwei kann man schon vorbestellen. Also das ist ongoing. Das ist einfach ein Charakter, der quasi in der Welt lebt mit den Charakteren, die man kennt und halt sehr kuriose, turbulente, lustige Dinge erlebt. Und dann gibt es noch eine abgeschlossene Reihe, die hat zwei Bände, das heißt Unbeschwertes Inselleben, das ist ein bisschen ruhiger, das ist irgendwie so ein 10-jähriges Mädchen auch in der Welt, die dann da auch ein paar Dinge erlebt. Also ich glaube, für Fans von Animal Crossing ist das schon eine nette Ergänzung. Wir nehmen ja jeden Merch und jede Ergänzung, die wir kriegen können aus der Welt, deshalb freue ich mich da immer drüber.
Unbeschwert oder turbulent, du bekommst, was auf der Verpackung steht.
Ganz genau.
Ja, dann wagen wir uns mal vor in eine Kategorie, die mir über die letzten Jahre, muss ich geradezu sagen, die Hörbuchwelt verschönert hat. Das sind die Sachbücher über das große Thema Gaming. Und da haben die allermeisten wahrscheinlich schon mal von den Büchern von Jason Schreier, heißt der, glaube ich, mit Vornamen Jason, ja, ne? Gehört. Dieses Press Start, Press Continue und Blood, Sweat and Pixels, die arbeiten sich ja so mit wahnsinnig vielen Hintergrundinfos und Exklusivinterviews an der Entwicklungsgeschichte verschiedenster Spiele entlang und geben einem gerade so als Laien, der noch nie selber einen Fuß in die Industrie gesetzt hat, einen echt guten Einblick, würde ich jetzt mal so sagen. Also mit allen Ups and Downs beschreibt der anhand von vielerlei Fallbeispielen, was alles so richtig laufen kann, was falsch laufen kann, wo die Herausforderungen sind. was man als Single-Developer beachten muss oder beachten sollte oder wo die großen Überraschungen waren während der Entwicklung verschiedenster Spiele. Und die Bücher sind, was das Thema angeht, auf jeden Fall bei mir sehr weit oben eingeordnet. Habt ihr davon mal was gelesen oder gehört?
Ja, Fun Fact, Blood, Sweat and Pixels findet man bei uns auf dem Gäste-WC. Also wenn man mal eine längere Sitzung hat und bei uns zu Besuch ist, dann kann man sich direkt weiterbilden.
Ich meine, ich hätte auch genau das mal als Hörbuch angefangen, auf jeden Fall. Aber ich glaube, weil das auf Englisch war, war mir das dann doch irgendwie zu anstrengend, um es nebenbei zu hören. Und dann habe ich das leider nicht zu Ende gebracht und dann war mein Audible-Abo auch irgendwann vorbei. Es tut mir leid.
Aber bei Audible kannst du doch auch ohne Abo deine Sachen weiter genießen, oder? Ist das nicht der Trick? Ich hol mir da immer nur 3 Monate und bin dann wieder weg.
Ja, aber irgendwie nur 1 im Monat oder so und dann weiß ich nicht. Irgendwie hat das einen Grund gehabt, dass ich das nicht weitergehört habe. Aber ich gucke mal, ob es das auch woanders gibt.
Na gut. Ja, vielleicht als Buch, weil alles, worüber wir lesen, sind ja reden hier, sind ja eigentlich Bücher, die man lesen kann. Praktischerweise gibt es viele davon natürlich auch als Audiobooks. So zum Beispiel auch Console Wars, was ganz, ganz toll die Rivalität in dieser SNES gegen Master System oder Sega Genesis Ära beleuchtet und da einen super spannenden Einblick in diese ganze Firmenkultur bietet, weil Sega und Nintendo sich da ja wirklich mit Marketing-Millionen bekämpft haben und wie das alles so hinter den Kulissen lief und wer da mit wem und wie welche Deals ausgehandelt wurden. Das kann man wahrscheinlich todeslangweilig beschreiben und Console Wars macht das greifbar und spannend und nimmt halt diese Wikipedia-Fakten und verpackt die so, dass man folgen kann und folgen will und dabei eben nicht nur was lernt, sondern auch unterhalten ist. Also ich hoffe mal, dass die Fakten hier tatsächlich noch 1:1 aus der Realität stammen. Das wirkt nicht, als hätte man da groß was irgendwie aufgeplustert, nur um spannender zu wirken, sondern eben einfach nur ein bisschen greifbarer erzählt. Und das, finde ich, macht ein gutes Sachbuch für mich dann auch aus, dass man halt dranbleiben will, weil ansonsten kann ich eben auch die Console Wars Ära, diese 16-Bit Wars einfach auf Wikipedia nachlesen. So. Dann hat es ja keinen Mehrwert, dass ich mir das mit einem Buch antue. Das muss mir das schon gut verpacken.
Dazu gibt es auch eine Verfilmung, die auch so ein bisschen im dokumentarischen Stil ist. Ich weiß jetzt nicht, ob die wirklich auf demselben Material basiert, aber es geht halt auch um Sega und Nintendo. Auch sehr zu empfehlen, falls man da mal drankommt.
Oh, kannst du da mal den Titel raus tun? Dann packen wir es in die Shownotes, die kenne ich auch noch nicht.
Ich meine, das heißt auch einfach Console Wars, deswegen komme ich drauf. Geil.
Ich liebe es übrigens, dass du es immer wieder schaffst, wenn wir über Bücher zu reden, entweder Spiele oder Filme oder irgendwas anderes zu erwähnen, was kein Buch ist.
Ich bleibe mir selbst treu.
Ja.
Aber vielleicht können wir damit direkt den Sprung wagen, denn das nächste Sachbuch, was ich empfehlen möchte, haben wir, glaube ich, beide zumindest angelesen. Und ich glaube, der Film ist auch empfehlenswert. Es geht um den Tetris-Effekt.
Da habe ich ein anderes Buch, aber zugelesen. Ich komme gerade nicht auf den Titel, aber es ist auch irgendwie die Geschichte halt von Tetris und wie Nintendo da irgendwie dran gekommen ist am Ende.
Und das ist ja komplett insane. Also die Geschichte so, wie man da im Kalten Krieg irgendwelche Lizenzen aus einem kommunistischen Land rauskauft und dann eben denkt, man hätte die und hat sie aber am Ende nicht. Also wer jetzt gar nichts mit Lesen anfangen kann, dem sei dazu vielleicht tatsächlich auch der Film wieder an die Hand gelegt. Der hingegen plustert die Fakten aber sehr, sehr stark auf. Also das muss man immer mit so ein bisschen Abstand betrachten. Der Film baut da die ein oder andere Verfolgungsjagd rein, die es so in echt nicht gegeben hat. Das Buch macht das nicht.
Müssen wir das vielleicht in die Folgenbeschreibung schreiben, dass wir auch Filme empfehlen, damit die Leute sich diese Folge auch anhören?
Nee, ich finde, das ist jetzt eine Belohnung für alle, die lesen wollen. Ja. Auch ein ganz cooles Sachbuch, was ein Videospiel als Fallbeispiel nimmt und dann aber auf echte geschichtliche Fakten immer rüberschwenkt, ist Red Dead's History, A Video Game, an Obsession and America's Violent Past. Der Autor nimmt sich hier die Red Dead-Spiele zur Hand und schaut mal, auf welchen geschichtlichen Fakten die eigentlich so basieren und wo sie vielleicht von der echten Geschichte abweichen. Und auch da kommt nachher raus, okay, das Spiel ist bei all dem Hollywood-Klamauk, den es natürlich hier und da auch hat, relativ nah an dem, was auch der geschichtlich interessierte Autor dieses Werkes hier für realistisch hält. Also das ist auch ein ganz spannender, wie sagt man denn, an interesting read, wie sagt man das auf Deutsch, ein spannender Les.
Ja, genau. Exakt so habe ich das schon ganz oft gehört, ja.
Ein das echter Seiten. Meinte,
heißt übrigens, und dann kam Tetris. Ja. Die Nintendo innerhalb eines Jahrzehnts den Videospielmarkt eroberte.
Ja, und dann eben auch so dieser Tetris-Effekt, dass man die Augen zumacht und immer noch die Steine sieht, so wie simpel ein Spiel ist und wie sehr es einen dann doch irgendwie beeinflusst, unterbewusst dann auch. Ist auch spannend.
Ja.
Gibt's auch ein Kapitel drüber noch.
Passend dazu das Buch Computerspiele, 50 zentrale Titel. Und das ist eine Sammlung von 50 Liebesbriefen, habe ich es jetzt genannt, an Spiele wie Minecraft, Skyrim, Sims, aber auch Tetris ist auch dabei, wo einfach Personen ein paar Seiten über ihr Spiel schreiben, also ihr Spiel der Wahl und was sie daran so fasziniert. Da geht's manchmal um das Spielprinzip, manchmal geht's auch um das Entwicklerstudio, also ganz verschiedene Aspekte. Und ich finde, das ist echt eine schöne Sammlung.
Dann müssen wir das auch erwähnen. Alles, was ich erwähne, können wir übrigens über eine Goodreads-Liste, die ich gebaut habe, hier einfach verlinken. Da könnt ihr dann mal durchstöbern. Ich habe da leider nämlich ein ähnliches Werk drin, wie du gerade positiv nennst, das mir gar nicht gefallen hat. Das ist A History of Video Games in 64 Objects. und das ist eben auch so ein, ja, ich nenne das mal einen Faktensammler, aber das schafft es eben nicht, über dieses typische Wikipedia-Format hinauszuwachsen. Also klar siehst du dann da wieder mal, dass Doom damals ein absoluter technischer Fortschritt war, aber es ist eben nicht so gut beschrieben wie in einem anderen Buch, das sich diesem Thema widmet, auf das ich gleich in der nächsten Kategorie, den Biografien, nochmal eingehen möchte. Ja, und ansonsten auch hier wieder, es gibt halt dann so Bücher, die über den Titel verkaufen wollen. Und ob das jetzt irgendwo bewegt sich das halt dann zwischen Sachbuch und Spielelösung und Fanfiction, wenn wir über sowas reden wie die Resident Evil Archives, die dann irgendwie mit Mühe und Not versuchen, diese ganzen Spiele irgendwie in einen Kontext zu setzen. Oder eben auch die Hyrule Historia, wo du denkst so, oh ja, okay, das ist aber, also die Gedanken, ja, wie die Zelda-Spiele zusammenhängen, sind aber definitiv im Nachhinein irgendwo entstanden, Freunde. Ja, und die tun sich dann natürlich schwer. Also klar kauft man dann in erster Linie erstmal für 35 Euro irgendein Buch, wo vorne Zelda draufsteht und denkt, ja, da werde ich schon irgendwie meinen Spaß mit haben. Aber viel Mehrwert hatte das für mich am Ende leider auch nicht.
Nee, ich habe das auch tatsächlich. Das ist sogar auch eine
Reihe. Oh nein. Oh, echt?
Also Hyrule Historia, dann haben sie noch ein Art and Artifacts und eine Enzyklopädie. Wobei Art and Artifacts, ne, ist eher ein Artbook und die Enzyklopädie ist dann, ja, wie so ein Wiki, ne? Also die haben da eine richtige Reihe draus gemacht.
Ach du liebe Güte. Ja, das ist Hyrule Historia, das hatte ich auch. Aber das habe ich dann auch irgendwann tatsächlich wieder verkauft, weil ich das so doof fand.
Ja.
Also wie Hanebüchen, die da versucht haben, die Zelda-Timeline irgendwie aufzubauen. Das hat mich richtig geärgert.
Und ich weiß auch noch, dass das quasi der Unique Selling Point war. Also damit haben sie geworben. So, jetzt wisst ihr endlich, wie alles zusammenhängt. Und die anderen 300 Seiten habe ich dann mal so überflogen.
Ja,
das ist das diese Grafik, wo dann die Spiele so miteinander verbunden sind? Die so, ja, ist aus diesem Buch, ja. Spannend.
Ja, und ein Negativbeispiel noch, wo mich der Titel halt so abgeholt hat, weil ich dachte, das klingt ja super spannend, ist Lost in a Good Game, Why We Play Video Games and What They Can Do For Us. Und irgendwie schafft es der Autor, an diesem Titel komplett vorbeizuschreiben und einfach auch im Prinzip die nächste Faktensammlung wie eben dieses History of Video Games in 64 Objects zu schreiben. Das nehme ich ihm übel, denn aus diesem Titel hätte man doch wohl richtig was rausziehen können.
Hätte ich jetzt auch mehr erwartet, ja.
Es könnte auch der Buchtitel aus einem Buch von dem Büchersortierspiel sein, was wir neulich gespielt haben.
Librarian.
Ja, genau.
Ja, und eine wahrscheinlich eher Subkategorie der Sachbücher nochmal, die mich aber auch immer wieder kriegt, sind so Biografien von Namen, die man in der Videospielwelt immer schon mal wieder gehört hat. Sid Meier's Memoiren zum Beispiel sind super aufgearbeitet, das heißt Alive in Computer Games. Und das ist irgendwie genau der richtige Mix aus, ja, seiner Lebensgeschichte natürlich und auch privaten Einblicken. Aber dann eben immer wieder so Inspirationen, wie er eigentlich auf Spiele gekommen ist, was für Spielen er sich immer stellen wollte, die aber nie so richtig einen Publisher gefunden haben, was für Projekte einfach nicht funktioniert haben mit der Technik damals und warum. Und wie aus eigenen Interessen und eigenen Ideen halt immer wieder dann auch Ideen für Spiele wurden. Das finde ich speziell in diesem Beispiel gut erklärt. Und mein absolutes Favorite Zu dem Biografien-Thema ist Masters of Doom, wo es eben um die Geschichte von id Software geht. Und die macht eben so eine gesamte Zeitreise auch nochmal in die Popkultur der späten 80er und frühen 90er, in denen die beiden Johns da ja groß geworden sind. Und wie die sich eigentlich kennengelernt haben und was das überhaupt für eine Szene, sag ich mal, war. Gerade in den amerikanischen Großstädten und den Arcades. So, da hatten wir ja auch keine großen Berührungspunkte, außer vielleicht irgendwie mal im Frankreich-Urlaub am Strand in so einem Pavillon. Und da ja, nochmal nicht nur auf die Firmengründung und natürlich die Entwicklung der wichtigsten Spiele einzugehen, sondern eben auch auf die, ja, diese Kultur, diese Subkultur damals, in der die sich bewegt haben, die beiden, nochmal gezielt reinzugehen. Das finde ich auch sehr, sehr stark beschrieben hier. Und da wird das Hörbuch vorgelesen von Will Wheaton und der kann mir ja auch die Gebrauchsanweisung für eine Waschmaschine vorlesen, wenn er will. Da bin ich halt Feuer und Flamme, egal was das sagt. Wo man dann so ein bisschen weniger über Videospiele erfährt, sondern eher, ja, wirklich, also das ist fast ein Projekt für sich selbst, würde ich sagen. Das sind die Memoiren von Jordan Mechner, dem Schöpfer von Prince of Persia. Und der hat seine eigene Lebensgeschichte und auch die Geschichte seiner Familie über mehrere Generationen hinweg in einer Graphic Novel festgehalten. Das heißt Memoir of an Uprooted Family. Und das streift immer mal so links und rechts an diesem Prince of Persia-Thema. Und immer wenn es dann aber um Videospiele gehen würde, dann wird quasi so, ja, geradezu weggeblendet mit so einem Augenzwinkern. Und dann heißt es, ja, komm, die Geschichte kennt er ja wohl schon. Das ist eben dann wirklich nur was, wenn man sich jetzt gezielt für diese Person und ihr Leben interessiert und nicht eben wie bei der Sid Meier-Geschichte auch um auch über alles, was erfahren will, was eben mit ihm und seiner Spielekarriere zu tun hat. Und ein schlechtes Beispiel geht um Ken und Roberta Williams, die Gründer von Sierra Software. Das heißt, Not All Fairy Tales Have Happy Endings. Und das ist leider eine Autobiografie und die ist wirklich geschrieben, als würde Ken sich für den besten und geschicktesten Verkäufer der ganzen Welt halten. Und da geht's dann immer nur so darum, ja, und dann habe ich den abgezogen und ich bin ja so cool und alle wollten wie ich sein. Und du denkst, oh, Digga, kein Mensch glaubt dir das. Du hast halt einfach eine Videospiel-Company aufgemacht. Du hattest Spiele wie Leisure Suit Larry, Alter. Du warst mit Sicherheit nicht der Coolste auf der Party. Komm schon. Ja, das aber wenn die Person sich selber so wahrnimmt, dann sei ihr das gestattet. Das ist ja das gute Recht, aber ich fand es wirklich sehr, sehr schwierig zu lesen, weil es eben so, diese Person ist absolut voll von sich selbst, um noch eine Übersetzung zu bringen, die nicht funktioniert. Ja, und was mich dann auch, weil es zu sehr in die Business-Richtung geht, nicht so richtig abgeholt hat, war noch Disrupting the Game, From the Bronx to the Top of Nintendo. Das ist die Lebens- und Firmengeschichte von Reggie. Und da geht's eben auch, weil er natürlich der Chef von Nintendo of America war, sehr viel um so Business-Entscheidungen. Und am Ende gar nicht so sehr darum, ob das jetzt irgendwie Nintendo war. Also wahrscheinlich hätte es bei Ford auch genauso gut funktionieren können mit Reggie. Aber er hatte halt das Glück, dann doch in ein Unternehmen reinzugehen, für das sein Herz schlägt, weil er eben Interesse an Games hat. Zumindest liest es sich in dem Buch so. Aber das hat mich dann eben nicht so sehr abgeholt, weil das ist, glaube ich, eher was für Leute, die sich dann ja vielleicht auf der Producing-Ebene oder auch auf der Monetarisierungsebene für Videospiele interessieren und nicht so sehr darum, wie zum Beispiel halt so ein Sid Meier sein Herz da reinschüttet. Mhm. Aber gut geschrieben ist es trotzdem.
Klingt eigentlich spannend, wenn man nicht was anderes erwartet, ne? Also ich würde es lesen.
Habt ihr da noch mehr Bücher oder habt ihr von Büchern gehört? Weil das ist was, wo ich eigentlich jetzt nach diesen 5 Beispielen, die ich mitgebracht habe, immer Bock hätte, noch in weitere Geschichten einzutauchen, weil es ja irgendwie schon immer noch so, ja, so Stars und Sternchen gibt, von denen man gehört hat und die ja dann doch irgendwie, also der Ruf eilt ja vielen von ihnen voraus, aber die wenigsten von ihnen haben eine Biografie oder eine Autobiografie. Kennt ihr noch welche, die interessant sind?
Also Bücher nicht, aber ich könnte dir noch einen Podcast empfehlen, den du wahrscheinlich aber schon gehört hast, und zwar die Quake-Episode von Stay Forever. Die war auch sehr gut, auch gerade über die Anfänge und die ganze Entwicklung von id Software mit den beiden Johns, die du gerade schon erwähnt hast. Die hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und es gibt noch eine 3- bis 4-stündige Dokumentation über die gesamte First-Person-Shooter-Historie. Die heißt, glaube ich, auch irgendwie A Brief History of FPS-Shooters oder sowas. Es geht halt 4 Stunden und fängt halt auch an bei, weiß ich nicht, also Doom ist schon irgendwo bei der Hälfte Und dann geht es weiter Richtung Counter-Strike und so und was alles, was davor ist und wie das entstanden ist und was da die Besonderheiten an den Spielen waren. Das war auch sehr interessant, aber da geht es halt weniger um die einzelnen Entwickler, sondern wirklich um das, was die Spiele so besonders gemacht hat. Aber das fand ich auch aus historischer Sicht sehr, sehr interessant.
Die Artbooks, da muss ich mich leider ein bisschen schnell fassen, weil ich glaube, ich als positives Beispiel da nur so richtig das zu Journey im Schrank habe und Artbücher mir generell leider, bitte, bitte verhaut mich nicht, die sind mir meist zu teuer für das, was sie sind. Und das ist eine sehr dumme Aussage, ich weiß. Aber das zu Journey hat, glaube ich, irgendwie 40 € oder so gekostet. Und du gehst da halt durch und denkst, ja, diese Bilder sind wunderschön. Ich kann aber auch einfach Journey spielen und sie mir in bewegt angucken. Und da hat leider bislang nur Warcraft und Starcraft wieder einmal geschafft, mir einen gewissen Mehrwert zu liefern, der halt über so, ja, ich sag mal, Concept Art to Full Product, so diese Reise wird ja dann meist in einem Artbook beschrieben, was darüber hinausgeht. Und mein Lieblingsbeispiel für Artbooks, wie man es so machen kann, dass sie halt unterhaltsam sind und Mehrwert bieten, ist das sogenannte Dominion Marine Corps Field Manual für Starcraft 2. Das tut so, als wäre es so ein Handbuch, so eine Gebrauchsanweisung, wie der Marine in einer StarCraft-Welt überlebt. Und die ganzen Gegner sind halt so beschrieben, so, ja, erst mit ein paar technischen Fakten. Was sind ihre Stärken? Was sind ihre Schwächen? Worauf musst du, kleiner Marine, denn am besten aufpassen? Und da sind dann natürlich auch irgendwie Concept Arts und für frühe 3D-Models und dann irgendwie, wie es sich aus dem Konzept wirklich ins Model übertragen hat, beschrieben, aber eben mit so einer Geschichte und so einem Leitfaden und so einer Narrative dazu, die mir sehr gut gefallen hat. Und das habe ich bisher eben nur hier gesehen. Also das geht dann halt auch so weit, dass man da irgendwie so handgezeichnete Modelle noch drin hat, wo es dann so tut, als hätte der Marine, der es vor dir in der Hand hat, seine Erfahrungen aufgeschrieben. Und irgendwie, wenn dann da das Field Manual sagt, ja, die sind gar nicht so schlimm, dann steht da irgendwie in Handschrift noch drunter gekritzelt. Meine Kompanie musste 200 von diesen scheiß Zerklingen bekämpfen, die sind doch ganz schön schlimm. Und das nehme ich halt auf so eine Reise mit, anstelle dir einfach nur ein Bild hinzuwerfen. Das mochte ich sehr. Und auch da leider das Einzige in der Richtung, das ich kenne, was das so macht. Das Frühere, was ein bisschen früher war, The Art of Warcraft, noch vor World of Warcraft, zu den frühen Warcraft-Teilen, das versucht das auch so ein bisschen, indem es da irgendwie die Reise durch die Nachtelfengebiete macht und so. Aber die meisten sind dann eben doch wie das von Journey, was ich jetzt beschrieben habe, wo du die Seiten aufklappst und denkst, ach, das ist aber ein sehr schönes Bild. Und jetzt klappe ich das Buch wieder zu.
Ich bin da ein bisschen auf der anderen Seite. Ich finde es immer, ich liebe Artbooks, ich finde es großartig. Am liebsten mag ich das, wenn da so richtig raue Concept Arts drin sind, die noch gar nicht ausgestaltet sind. Oder wenn auch die Concept Arts vielleicht drin sind, die es nicht ins Spiel geschafft haben. Ne? So hätten die Charaktere auch aussehen können. Also ich könnte mir das stundenlang, ich könnte das studieren. Ich liebe das. Ich gucke mir das auch immer ganz gerne an. Wir haben hier viele Artbooks, die, sage ich mal, einfach in Collectors Limited Special Editions immer mit drin waren. Ne? Das machen ja viele Spiele, dass sie das dann einfach mitliefern. Da haben wir hier viel stehen. Und noch zwei Bücher, die hätten auch in die Sachbücherkategorie gepasst. Ich habe einmal, als ich in Polen war, die Welt von The Witcher Videogame Compendium, aber auf Polnisch, also Wiedźmin Compendium o Święcie Gier gekauft. Das ist quasi das, ja, ich fand das einfach schön, da war ich im polnischen Buchladen und dann dachte ich, ich nehm's einfach aus der Heimat mal mit in die andere Heimat hier. Und ich find's halt cool, dass es auf der Sprache ist, wo es halt auch herkommt. Das schaue ich mir auch gern an, aber da steht auch viel mehr drin, als nur die Bilder, die man sich anschauen kann. Und dann habe ich noch Life is Strange, Welcome to Blackwell Academy. Das ist aber so ein bisschen auch gemacht wie so ein Jahrbuch aus dem Spiel. Das ist auch ganz cool. Da sind auch so ein bisschen noch Side-Facts mit drin. Also ist nicht nur ein Artbook, sondern auch noch mehr zur Story.
Ja, das klingt ja genau wie das, was ich suche.
Genau, ja. Das ist auch so, ich glaube, Welcome to Blackwell Academy. Und dann kann man das so drehen. Und dann auf der anderen Seite ist dann Arcadia Bay. Also das ist so ein zweigeteiltes Buch. Das ist echt cool gemacht, ja.
Ah, das ist von 2018 und 2026 hat es dann noch einen zweiten Teil gekriegt. Welcome to Caledon University. Okay, das ist natürlich ganz cool.
Den kenne ich nicht. Weiß ich aber auch nicht, ob ich den brauche.
Aber für beide Teile zusammen halt auch wieder 70 €. Mann, Artbooks sind auch, die gehen ins Geld.
Oh. Ja, das stimmt.
So ist das mit echter Kunst, ne? Ja, aber ja. Also, ich bin da auch eher bei Dodo, muss ich leider zugeben. Also ich mag Artbooks auch sehr gerne durchblättern. Und wenn ich mir irgendwie eine Collectors Edition kaufe, dann bin ich noch mehr im Zwiespalt, weil ich meistens, wenn ich das vorher durchgucke, dann entweder spoilere ich mich oder ich kann es noch nicht wertschätzen, weil ich die Charaktere und alles ja da gar nicht kenne. Dann sind es noch mehr nur schöne Bilder. Und meistens vergesse ich es dann aber oft, wenn ich es, also gerade bei RPGs und sowas, die sind ja meistens ein bisschen länger und dann steht das halt schon seit Monaten im Regal und dann, wenn ich das Spiel durch habe, dann vergesse ich da irgendwie auch nochmal durchzugucken und irgendwann denke, ach ja, da war ja dieses Artbook. Und dann gucke ich nochmal durch und dann freue ich mich auch, aber dann ist es auch meistens irgendwie ja nach einmal lesen, aber ich glaube, das ist bei mir bei Büchern generell so, dass die nach einmal lesen halt wieder in den Schrank kommen und dann für länger da drin sind. Das ist gar kein so ein großes Artbook-Problem. Vielleicht finde ich Artbooks gar nicht so doof, wie ich dachte. Also doof sowieso nicht, aber
nächstes teures Hobby unlocked, ja?
Na, erstmal nochmal die ganzen Artbooks durchgucken, die ich schon habe. Und dann gucken, was ich noch brauche. Also.
Ich habe noch eine kleine Sidequest-Kategorie. Zählen Kochbücher auch? Wir haben hier nämlich auch tatsächlich zwei Gaming-Kochbücher.
Na klar.
Oh, sehr gut.
Einmal das inoffizielle Animal Crossing-Kochbuch, das habe ich mal zum Geburtstag bekommen. Und wir haben das ultimative Final Fantasy 14 Kochbuch auch hier. Das habe ich mal zum Geburtstag verschenkt. Aber noch nie was draus gekocht. Naja, was sagt aber das über uns?
15 ist doch das, wo der Koch Ignis mit in der Party ist. Ah, 14 als MMO, das ist bestimmt eine Menge Crafting mit Kochen. Ne?
Genau.
Mach mal ein
Zu
Gericht
15
und
haben
sag
sie
uns
bestimmt auch ein Spiel, ein Buch, ein Spiel, ja.
Koch mal ein Gericht aus beiden und sag uns, welches besser war.
Wird erledigt.
Ja, dann bleibt zum Abschluss nur noch die Kategorie, die wir eben schon kurz angerissen haben. Alles, was sich mit Gaming als Kultur, Subkultur und Themenbereich auseinandersetzt und darauf Fiction schreibt. Und da haben wir ja schon mehrfach durchscheinen lassen, wie sehr uns Scott Pilgrim hier allen gefällt, wenn ich mich richtig erinnere. Korrekt?
Also bei mir auf jeden Fall.
Da kenne ich nur die Filme.
Oha. Ja. Also, bei mir ist das auch tatsächlich zu so einem Dauerbrenner jetzt avanciert. Wir hatten uns ja mal irgendwann vorgenommen, eine Scott Pilgrim-Folge auch zu machen. Und seitdem lese ich die Comics, die liegen bei mir auf dem Schränkchen im Badezimmer. Und wenn ich da dann länger bin, dann lese ich ein paar Seiten. Und das lässt sich halt auch sehr gut einfach runterlesen. Und da bin ich jetzt mittlerweile bei Band 5 schon wieder von 6. Und ich habe vor, die einfach dauerhaft immer wieder zu lesen, weil das sind schon sehr gute Bücher. Auch wenn ich die mittlerweile nicht mehr so doll feiere wie damals, weil mittlerweile für mich Scott einfach ein ziemlicher Idiot geworden ist, leider.
War ja das und nicht immer? Ist das nicht Teil des Witzes?
Ja, aber damals war ich vielleicht auch noch ein Idiot und habe das nicht so wahrgenommen. Da fand ich das sehr cool. Und mittlerweile ist das schon eher cringe und ja. Aber der echte Scott wäre jetzt ja auch schon doppelt so alt. Von daher mal schauen.
Der hat ja auch gelernt.
Ja, genau. Nee, aber die ganzen Videospiel- und Filmreferenzen und so weiter darin sind halt schon cool. Und auch wie Videogamey das insgesamt alles ist, das macht schon Spaß eigentlich.
Das funktioniert als Metapher halt so gut. Und natürlich ist es nicht ernst zu nehmen, wenn er dann einen Faustkampf gewinnt und der Gegner explodiert und da kommen Münzen raus.
Nicht? Ich habe das so oft versucht.
Was für mich ein Guilty Pleasure ist in dieser Rubrik, muss ich sagen, ist Ready Player One. In erster Linie das Buch aber, weil das mag ich wirklich sehr, sehr gerne und gerne, als ich sollte. Und der Film ist ganz furchtbar, aber da reden wir an anderer Stelle drüber. Das Ready Player One Buch ist halt so diese absolute Nostalgia-Lane, die du runterfährst. Und zwar in eine Zeit, die ich aktiv gar nicht so mitgemacht habe, sondern in die, ja, ich sag mal so, Anfänge der ganzen Videospielgeschichte. Also wirklich irgendwie so Anfang 80er bis Ende 80er, würde ich sagen. Und das ist für mich der perfekte Punkt, um da immer mal wieder reinzuschnuppern, weil das da so schön romantisiert wird und man verschiedenste Titel und aber auch verschiedenste Referenzen aus der Popkultur rundherum, nicht nur aus dem Gaming, da immer wieder reinkriegt, während das Buch ja eigentlich eine Indiana Jones-artige Abenteuergeschichte erzählt. Und das funktioniert für mich leider saugut. Ich weiß, es ist unter dem Strich und zusammengekocht. Auch nur eine Power Fantasy, wo es darum geht, dass ein Typ viel über Videospiele weiß und damit einen Preis gewinnt. Und eine Frau. Ja, aber ich finde, es wird halt so toll verpackt und es ist für mich irgendwie eine Wohlfühlzone. Und vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass auch das von Will Wheaton vorgelesen wird. Ich weiß es nicht. Ich finde es als Buch gut, als Hörbuch gut und als Film ganz furchtbar.
Ich habe, glaube ich, das deutsche Hörbuch gehört von David Nathan. Wurde das, glaube ich, gesprochen. War auch sehr gut, ja. Und den Film fand ich auch okayisch. Also da habe ich mich natürlich darüber geärgert, dass der nicht so gut ist wie das Buch, wie man das so macht. Aber ich habe jetzt keinen aktiven Groll gegen den Film als solches. Aber vielleicht habe ich den auch nur einmal gesehen und war ziemlich begeistert von den ganzen Referenzen, die ich entdecken konnte, habe mich sehr schlau gefühlt und das war vielleicht Ziel des Films und es hat bei mir sehr gut funktioniert. Da möchte ich mich auch nicht von einem Guilty Pleasure freisprechen.
Was hingegen gar nicht funktioniert, ist die Fortsetzung. Die ist eben wirklich so eine absolut typische Fortsetzung. So, hey, du hast einen Erfolg, schreib mal einen zweiten Teil. Und du merkst halt so, ja, okay, also der hätte nun wirklich nicht sein müssen. Die Geschichte ist absolut auserzählt. Und auch die neuen Charaktere, die dann reingeschrieben werden, die der Film natürlich braucht, wenn am Ende des ersten Teils der Typ natürlich den Preis gewinnt und Millionär ist oder was weiß ich, oder Firmenchef. So, da wird halt ein zweites Team dann irgendwie reingeschrieben und die funktionieren auch alle irgendwie überhaupt nicht so richtig. Und wenn man halt ein Buch schreibt und sich das Beste eines Jahrzehnts an Popkulturreferenzen raussucht, naja, dann bleibt halt noch das Zweitbeste für den zweiten Teil über und das schmeckt man hier halt durch. Und auch For the Win, was ja einen ähnlichen Weg geht und so ein bisschen anfängt, die Geschichte von so einem fast Goldfarmer zu beschreiben, der eben seinen Lebensunterhalt mit Videogaming aushalten muss und auch in so einer dystopischen Welt lebt. Das hat für mich leider auch nicht richtig funktioniert. Ich kann da noch nicht so richtig den Finger drauf legen, warum. Ich habe nur die ersten drei Kapitel gelesen und dann dachte ich irgendwie, boah, das verliert mich hier. Also es war halt irgendwie eine Metapher von vielen und es wollte zwischendurch irgendwie dann eher in so eine Richtung Blade Runner schon fast, hatte ich das Gefühl. Und dann aber doch wieder zurück in das Spiel und es wurde halt alles so, also das Spiel wurde halt so beschrieben, als hätte ich meinen Eltern eine Dystopie mit Videospielen beschrieben und nicht jemandem, der auch schon mal ein Game in der Hand hatte.
Ich glaube, du warst dann einfach nicht die Zielgruppe.
Ja, aber ich meine, wenn du einen dystopischen Roman, der For the Win heißt, baust und den irgendwie mit Videogaming und Goldfarming und Economy in Videogames und bla 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 hochziehst, so, dann sollte der sich ja eigentlich an Leute richten, die zumindest schon einmal ein Videospiel gespielt haben und dir sagen können, nein, so wäre das mit Sicherheit nicht gelaufen. Ja, das fand ich ein bisschen, also da war die sogenannte Suspension of Disbelief, in die ich mich rein hätte knien müssen mit beiden Beinen, war da eindeutig zu viel. Also da denkst du halt bei jeder Zeile irgendwie, ach komm, so wäre es aber nicht gewesen. Und obwohl Ready Player One das ja viel, viel fantastischer, sag ich mal, noch erzählt, mit so einer übergelagerten Ebene über diese ganze 80s-Popkultur, wo das quasi alles in der Virtual Reality stattfindet, nimmst du dem das aber ab, weil das dann wiederum diese Transferleistung erbringt. Und das funktioniert da viel, viel besser für mich.
Tja, vielleicht können wir dir ja noch eine Dystopie über Dungeon Crawling nahelegen. Denn sowohl Tanja als auch ich haben uns extra für diesen Podcast vorbereitet und Dungeon Crawler Karl gelesen, beziehungsweise ich gehört. Und ich bin jedenfalls für meinen Teil extrem begeistert davon. Ich weiß nicht, Tanja, wie ist das bei dir?
Ich habe die verschlungen.
Plural schon direkt, okay. Ich bin, ja. Ich bin froh, dass ich den ersten Teil pünktlich fertig geschafft habe. Das Hörbuch geht irgendwie 12 Stunden. Ich habe es nur beim Joggen gehört und ich war sehr fleißig. Also.
Ich hatte davon mitbekommen, weil die jetzt kürzlich erst neu auf Deutsch auch erschienen sind. Also die ganze Reihe gibt es, glaube ich, schon auf Englisch oder auch noch nicht abgeschlossen. Aber die werden jetzt alle halbe Jahre kommt da mal ein neuer Teil auch auf Deutsch. Und ich habe den ersten dann auf dem Kindle im Urlaub mitgenommen und der war nach 2 Tagen war der ausgelesen, weil das so
Wahnsinn.
Lustig irgendwie geschrieben ist und man das so gut weglesen kann.
Ja.
Und dann der zweite, der kam vor einem Monat oder so dann und dann habe ich den auch direkt gelesen. Also wow, bin begeistert. Also es ist jetzt nicht lebensverändernd oder so, aber es geht um Außerirdische, die quasi die Welt einnehmen und dann veranstalten die mit den Leuten, die noch überleben, also die retten sich dann quasi in den Untergrund und dann ist das so aufgebaut wie halt so eine Videospielwelt mit verschiedenen Leveln und verschiedenen Ebenen und die müssen dann quasi ja diese Welt durchstehen und überleben und das ist auch so ein bisschen wie so eine Reality-Show aufgebaut, also ja. Dazwischendurch gibt es dann immer wieder so Moderation mit den Außerirdischen und das ist einfach, das trifft einfach meinen Geschmack total. Und es ist halt auch so ein bisschen ironisch und nimmt halt diese ganzen Tropes und überspitzt das halt. Karl hat irgendwie auch eine Katze dabei, die dann auch komplett OP wird und es ist einfach total lustig.
Auf die Vorgemerkliste, ich merke schon.
Ja, also ja. Gibt es auch ein sehr gutes Audiobuch von, das kann ich sehr empfehlen, das ist sehr gut gesprochen, von Stefan Kaminski, glaube ich. Und ja, wir haben das auch viel beim Autofahren auch gehört, also meine Frau hat es dann parallel zu mir auch nochmal angefangen und ich war halt ein paar Stunden vor ihr, habe dann aber nochmal mit ihr zusammen angefangen und mit weitergehört wieder und das war halt für mich null langweilig, weil es halt komplett unterhaltsam ist und immer spaßig und cool und dann teilweise auch Foreshadowing irgendwie habe ich dann erkannt, dachte, ach ja, cool, da wurde das schon angedeutet und ja, okay, na klar, natürlich macht das dann Sinn, dass das und das später so passiert. Also das war schon echt gut und ich habe es jetzt quasi zweimal gehört und finde es halt immer noch sehr, sehr gut und gerade weil da, was du eben gerade bemäkelt hattest, Dodo, bei dem anderen Buch, schon irgendwie sehr viel drin ist, was man als Gamer so kennt, also dass halt irgendwie welche Skills aufleveln, dadurch, dass man sie öfter benutzt oder so, oder dann müssen sie halt noch ein paar XP grinden und müssen dazu zu irgendwelchen niedrig leveligen Mobs, die sie halt einfach besiegen können oder irgendwie Heiltränke und sowas haben Cooldown und scheiße, das wussten wir vorher gar nicht, jetzt sind wir da irgendwie in der Zwickmühle und müssen halt gucken, wie wir da durchkommen und aber halt auch nicht so tief, also es wird halt schon immer noch einmal kurz erklärt, was der Skill macht oder warum das jetzt so ist in dieser Welt und ich glaube, das funktioniert auch für Leute, die halt, also für mich war es sehr, sehr gut, ich habe bei manchen Sachen, wo ja okay, das ist der und der Buff und dann wurde es halt nochmal in einem Zweizeiler erklärt, weil der natürlich im Spiel dann auch irgendwie so ein Interface hat, wo er Tooltips einblenden kann und dann lesen kann, ah ja, okay, plötzlich erschien ein Tooltip von wegen 2 Minuten Cooldown, ich kann diese Tränke also nur alle 2 Minuten trinken, okay, dann ist halt klar, Tränke haben Cooldowns und fertig, dann geht's weiter.
Das ist ja nicht so übererklärt oder so. Das weißt du ja als Gamer dann einfach. Und da hätte jetzt For the Win zum Beispiel einen schlechten Job gemacht und Ready Player One auch einfach genauso gesagt, ja gut, der hat halt einen Cooldown.
Ja.
Da finde ich, genau. Wenn du so ein Buch in so einer, ja doch eher noch nischigen Leserschaft ansetzt, dann kannst du auch ein paar Sachen voraussetzen. Oder sie lernst dann halt, was ein Cooldown ist.
Ja, genau. Also der Protagonist ist jetzt auch nicht so der krasse Gamer, glaube ich. Also der spielt viel, ist ein Board-and-Gun-Gamer, glaube ich, wie wir neulich gelernt haben.
Ja, ein typischer, klassischer Gamer, TM.
Ja. Und so ein paar Sachen weiß der halt auch schon und hat deswegen auch so ein bisschen strategisches Verständnis für manche Sachen. Aber im Grunde ist es halt trotzdem auch viel einfach dieser Kampf ums Überleben und so weiter. Und es macht einfach sehr viel Spaß, das zu erleben, was er da für Sachen erlebt und was für Leute er trifft. Und es ist, also ich kann es sehr empfehlen. Und das sage ich nicht oft bei einem Buch.
Ja, auch vor allem, wie er das System so auch ab und zu einfach mal austrickst, ne, weil er halt auf ganz spannende Sachen dann kommt. Übrigens, die Sparte von Büchern hat einen eigenen Begriff. Es nennt sich Lit-RPG, also Literature-RPG. Und da gibt es tatsächlich eine eigene Welt von so Büchern, die so geschrieben sind.
Ach cool. Ja, also das Einzige, was ich.
Wir da noch?
Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass der Deutschtitel nicht Kerkerkriecher Karl ist, aber damit kann ich leben.
Kerkerkriecher Karl. Was sind denn noch Beispiele für Lit-RPGs dann? Das klingt ja spannend, als könnte man sich da auch mal reinsetzen. Sind das dann auch diese Choose Your Own Adventures oder ist das nochmal ein ganz eigener Topf?
Nee, das ist wie gerade beschrieben, ne? Es ist quasi eigentlich, wenn du, ich sag mal, wenn du jetzt Baldur's Gate als Buch schreiben würdest, also dass du einfach einem Menschen folgst und aber auch wirklich diese ganzen Dinge halt dann dir schon bekannt sind, ne, aus dieser Welt des Gamings. Ich weiß nicht, ob es andere so bekannte Beispiele gibt. Ich habe jetzt auch durch Dungeon Crawler Karl erst davon mitbekommen, dass es so eine Welt gibt.
Ich glaube, ohne eine Folge davon gesehen zu haben, aber Solo-Leveling ist, glaube ich, sowas in Anime-Form.
Ja, und das, dieses ganze...
Gut, das sind die Isekais.
Dieses ganze Dot-Hack und Sword Art und sowas, genau, diese Isekai-Serie, die dann halt auch oft die magische Reise am Anfang über einen, weiß ich nicht, du wirst in deine Playstation gezogen oder so ein Scheiß macht, ja, stimmt. Na gut, dann haben wir noch was auf unserer Vorgemerkliste, außer Dungeon Crawler Karl steht da bei mir nämlich jetzt, seit ich ein nettes Gespräch auf deiner Hochzeit hatte, mindestens ein Halo-Buch drauf, wahrscheinlich sogar zwei. Die sollen auch gut sein und da habe ich noch gar nichts
von
gelesen.
An dem Tisch hast du gesessen.
Ja, und das Play Nice, wo Jason Schreier so die Geschichte von Blizzard auseinandernimmt, das wollte ich mir eigentlich für diese Folge noch reinziehen, habe ich aber nicht mehr geschafft. Das steht auch noch oben drauf.
Ja, ich habe früher ganz gern Erebos gelesen, das ist jetzt aber auch schon ganz, ganz lange her. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt von Poznanski. Die hat ja auch viele Bücher so geschrieben, die so ein bisschen da in diese Richtung gehen. Auch irgendwie was mit einem Mittelalter Roleplay, wo da jemand verschwunden ist und so. Oder kürzlich auch ein KI-Buch, wo es ein KI also sie hat das Buch nicht mit KI geschrieben, aber es geht um eine KI in einer Burg. Ist auch wie so ein Geisterhaus, wo dann die KI quasi ausrastet. Also sie nimmt oft diese Themen, greift sie auf. Und Erebos war halt ein Buch über auch ein Spiel. Und da geht es aber auch in vielen Passagen halt um, also sind die in diesem Spiel drin.
Nice.
Ich glaube, da ist aber auch nur der erste gut.
Na, wenn er gut ist, lohnt sich trotzdem. Müpper, noch was auf der Vorgemerkliste, was du nicht geschafft hast?
Ganz viel. Also ich werde mir auf jeden Fall noch mal dieses Schnaps-Ideale-Buch von mir aus irgendwo aus dem Schrank suchen. Das möchte ich dann doch noch mal lesen. Das ist auch, glaube ich, nicht so lang. Das könnte ich sogar schaffen. Und ansonsten
ist sehr große
werde
Schrift.
Ich und ansonsten
hinten,
werde ich
das
mich...
Das ist so süß, das Inhaltsverzeichnis... Nee, nicht Inhalts, der Klappentext, der ist mit Comic Sans geschrieben.
Oh.
Alles perfekt.
Ansonsten werde ich mich als nächstes wahrscheinlich dem Donkey Kong 64 Spielberater widmen. Denn, aber da möchte ich nicht zu viel vorwegnehmen für die nächste Folge.
Oha, zur nächsten schaffe ich es nicht, aber ich würde mitziehen, wenn du das gerade angehst.
Ja.
Cool. Jo, dann, wie gesagt, also für mich gerne Empfehlungen, was noch so Videogame-Biografien angeht. Da habe ich großes Interesse dran. Und ansonsten lasst euch gerne in unseren Kommentaren dazu aus, was ihr genossen habt, was ihr furchtbar fandet, welches dieser Genres euch am meisten zusagt, in die wir es jetzt unterteilt haben, was wir sträflich vergessen haben, damit wir uns dafür entschuldigen können. All das gerne auf den gängigen Wegen und am allerliebsten natürlich bei uns im Discord, kommt vorbei, ganz gemütliche kleine Gruppe.
Da kann man auch viel schreiben und viel lesen.
Das stimmt, da lese ich noch mehr als in Büchern. Und auch
noch
sehr viel
mehr,
lieber.
Okay.
Also auch fast gar nicht. Naja, okay. Keine gute Werbung.
Ja gut, damit haben wir das ja deutlich, deutlich schneller hinter uns gebracht hier, als ich gedacht hätte mit nur einer Stunde. Ich hatte schon überlegt, ob wir die Folge splitten müssen, aber dann sind wir ja doch nicht so weit runtergetaucht jeweils und haben mehr so Empfehlungen und Warnungen ausgesprochen. Ja genau, open für Sequels.
Wenn die Folge gut ankommt, dann machen wir noch eine mit den,
Teil
den zwei
ist nie
Ideen.
So gut wie Teil 1.
Ja. Außerdem habe ich für diese Menge Bücher, über die ich heute geredet habe, 36 Jahre gebraucht, um die zu lesen, also ihr wisst, wann die zweite Folge kommt.
Okay.
Gut, dann lest weniger, spielt mehr Videospiele. Bis bald.
Ja, tschüss. Wir lesen uns. Tschüss.